Es ist wieder Zeit für eine Stammgastfolge mit Markus Schöberl, hier bei uns schon häufig zu Gast gewesen im Podcast. Heute war er wieder da. Wir haben, glaube ich, einen guten Rundumschlag hinbekommen über Themen, die ganz operativ bei Amazon gerade passieren, wie er und sein Team auf AI gucken, was es an Neuigkeiten gibt, an zusätzlichen Services für Verkaufspartner. Da kann ich sagen, hat er wirklich was extrem Spannendes announced, was das leidige Thema der Accountsperrungen hoffentlich deutlich abmildern wird. Also wer da ein Issue hat, auf jeden Fall dranbleiben. Ein kleines bisschen ging es um Fußball, also für alle was dabei. Deswegen direkt rein in die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft. Heute mit Markus Schöberl.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir sehen schon, dass die Verkaufspartner, die da ihre Hausaufgaben gemacht haben in den letzten 1,5 Jahren, jetzt eigentlich konsistent berichten, dass sie jetzt wieder auf dem Wachstumspfad sind, dass sie auch profitables Wachstum generieren können. Also ich glaube, das ist etwas, was noch weiter relevant sein wird. Dann, wir haben über Generative AI kurz gesprochen. Ich glaube, jedes Unternehmen, jeder Verkaufspartner muss sich damit beschäftigen, ob das jetzt anhand der Tools ist, die wir selber schon zur Verfügung stellen oder die es da draußen eben im Marktumfeld gibt.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Markus.
Moin Jan.
Es ist ja wieder ein paar Wochen oder Monate her, dass du in deinem Podcast selber zu Gast warst und wir uns ein bisschen unterhalten durften. Deswegen ist mal wieder Zeit für heute so ein Update. Was treibt euch bei Amazon gerade um? Wie guckst du so auf den Markt? Was passiert da gerade? Aber natürlich, wie so häufig, wenn wir hier zusammen Podcast machen dürfen, hast du auch hoffentlich, möchte ich sagen, ein paar News mitgebracht.
Natürlich. Ja, das habe ich in der Tat. Also, was treibt uns um? Zum einen eigentlich immer die gleichen Dinge, Price Selection Availability und die Verkäufererfahrung verbessern. Und da habe ich auch ein paar Sachen mitgebracht. In der Tat, in der Hinsicht, da haben wir jetzt am 24.04. was Neues verkündet, die sogenannte Account Health Assurance oder auf Deutsch der Schutz der Verkäuferleistung. Da kann ich gerne ein bisschen was dazu erzählen. Und KI. Also an KI kommen wir natürlich auch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, sind da, glaube ich, auch ganz gut vorne mit dabei.
Absolut.
Können wir auch gerne drüber sprechen.
Sehr gut. Dann also haben wir, glaube ich, eine gute Agenda für die nächste Dreiviertelstunde. Lass uns doch mal genau mit dem Thema KI anfangen. Ist kein Geheimnis, wir nehmen das hier jetzt ein paar Tage vor der OMR auf. Haben eben schon kurz drüber im Vorgespräch gesprochen. Gibt's ja auch wieder ein großes Programm und ich glaube, es gibt keine Bühne und keinen Slot, wo nicht irgendwie explizit oder implizit das Thema KI drinsteckt. Ich habe letzte Woche gerade so ein Meme gesehen von irgendeiner amerikanischen Aktie, die über 5 Jahre nur bergab ging. Dann haben sie verkündet, sie machen jetzt auch was mit KI und dann hat sie ein paar 100% an einem Tag zugelegt. Also irgendwas muss ja dran sein an dem ganzen Thema. Aber ein bisschen ernster drauf geguckt. Es ist natürlich ein Thema, das unsere ganze Branche verändern wird, das euch sicherlich auch verändern wird und wo ihr aber vermutlich auch stark dran arbeitet, das Leben für eure Partner einfacher zu machen. Deswegen gebt doch mal so ein bisschen einen Einblick, wo steht Amazon beim Thema KI? Was ist da für euch besonders spannend? Was steht da so ganz oben auf der Agenda?
Sehr gerne. Also das Thema KI an sich, vor allem auch so klassisches maschinelles Lernen, das machen wir schon sehr, sehr lange. Also auch bei so Themen wie automatische Übersetzung der Produktdetailseiten, wenn man internationalisieren will. Oder nimm auch mal das Beispiel Alexa. Ja, also diese Sprachinteraktion, die Sprachfähigkeit von Alexa, das ist natürlich auch maschinelles Lernen dahinter. Aber in der Tat, was jetzt ja das Ganze richtig spannend macht, ist Generative AI. Und in der Tat, es ist, glaube ich, gar nicht so leicht für auch Externe, ob jetzt Verkaufspartner oder Kunden oder Autoren oder wer auch immer Geschäftspartner ist von uns, da Schritt zu halten, was wir denn alles so machen. Also ein Tipp, den ich hätte, ist tatsächlich zum Beispiel Andy Jassy, unserem CEO auf LinkedIn, zu folgen. Da ist gefühlt jeder dritte Post, den er macht, gerade zu Neuigkeiten im Bereich KI. Und ganz konkret so im Verkäuferbereich sind es mehrere Themen. Also wir haben ja vor einiger Zeit auch schon so eine Möglichkeit gelauncht, dass man eben Produktdetailseiten und Product Listings kreieren kann mit einem KI-Tool. Wir machen ganz viel im Bereich auch so Katalogqualität, IDQ, Item Data Quality, wie wir das nennen. Man kann auch im Bereich Bilder gibt es schon einige Möglichkeiten. Wir machen im Support-Bereich experimentieren wir auch ein bisschen damit natürlich. Und ich fand ganz spannend, die Kollegen aus dem Advertising-Bereich, die haben ja auch ein bisschen was angekündigt. Also zum Beispiel, dass man so Creatives erstellen kann, also Sponsored Brands, Kampagnen, wo man halt einen Artikel nimmt, was weiß ich, eine Kaffeetasse oder eine Computermaus und die in so einem, also zum Beispiel jetzt, ne, in einem Lifestyle-Kontext oder so darstellt und dann kreiert das Tool halt einfach eine schöne Kampagne und da haben wir auch schon erste Tests gezeigt, dass das dann die Klickraten um bis zu 40% steigern kann. Also da ist sehr viel Potenzial vorhanden.
Ja, also das würde ich unterschreiben. Wir gucken uns das natürlich jetzt auch bei Frontrow aus Agentursicht natürlich an. Mhm. Und also wie wir da drauf gucken ist, ich glaube, bis KI jetzt wirklich bei uns auch irgendwie Jobs und Positionen ersetzen wird, ich glaube, das sehe ich ehrlicherweise nicht oder nicht zumindest in einem vertretbaren Zeithorizont. Aber ich glaube schon, dass es gute Tools gibt, die uns helfen, einfach schneller noch bessere Ergebnisse für Kunden zu erzielen. Und eben auch so über den gesamten Longtail, den ein Händler vielleicht hat, eben nochmal ganz anders Produktlistings zu optimieren, Kampagnen auszusteuern. Also dass da das ganze Thema KI schon, glaube ich, auch wirklich für jeden Verkaufspartner, ob groß oder klein, irgendwie eine Relevanz haben kann, weil es auf einmal auch so easy zugänglich wird über Tools, die dann Dritte anbieten oder die im Zweifel ihr ja auch dann noch ein bisschen flächendeckender ausrollen werdet.
Genau.
Ich bin mal gespannt, wie sich das ganze Thema entwickelt im Advertising-Bereich. Steckt dann ja auch vor allem richtig viel Marge drin. Hast du da, es ist ja nun nicht dein Bereich, in dem du so federführend verantwortlich bist, das Thema Advertising, aber ich finde so eine spannende Perspektive, wenn man mal guckt, die anderen großen Plattformen, Google, Meta, da gab es ja mal große Ökosysteme, was so Bid-Management-Tools anging und eigentlich heute braucht man viele davon gar nicht mehr, weil die Plattformen selber einfach total gute Lösungen anbieten und über KI so gut geworden sind. Hast du das Gefühl, das ist was bei euch auch passiert oder sagst du, das ist viel zu weit weg von meinem Tagesgeschäft?
Also in der Tat, ich bin nicht für Advertising verantwortlich. Deswegen gibt es da wahrscheinlich bessere Kollegen, die da besser drüber sprechen können. Aber ich kriege natürlich auch mit und bleibe auch ein bisschen auf dem Laufenden, was da so passiert. Und die Kollegen haben ja auch erst vor einiger Zeit so ein ganzes Feuerwerk an Ankündigungen rausgehauen. Also da ist jetzt neben dieser Möglichkeit, KI-basiert Creatives zu erstellen, ist natürlich ein Thema, was in aller Munde ist, jetzt auch Werbung auf Streaming-TV schalten zu lassen. Also sei es jetzt in einer Prime-Video-Serie oder Film oder auch auf Twitch oder eben auch auf Freebie, also dem anzeigenbasierten TV-Programm, was man über Prime-Video auch erreichen kann. Und das, finde ich, passt halt wahnsinnig gut zu unserer Philosophie, weil es am Ende eben nicht nur den großen Konzernen mit den tiefen Taschen vorbehalten ist, jetzt TV-Werbung zu schalten. Also wer sich damit schon mal beschäftigt hat, ja mal den Werbeslot vor der Tagesschau zu buchen, braucht man ein bisschen mehr Geld, sondern eben auch kleinen und mittleren Unternehmen. Ne? Und ich warte natürlich schon drauf, den Johannes Klisch mit Snox dann, was weiß ich, vielleicht mal beim Champions League Halbfinale auf Prime Video zu sehen mit einer Werbekampagne. Ja. Also da wird sich noch viel tun und natürlich ist auch da das Thema Targeting, das Thema ROI von solchen Kampagnen kann man sicherlich sehr gut optimieren und auch sehr gut aussteuern und es bietet eine neue Möglichkeit, die es halt vorher für viele Unternehmen nicht gab. Ja, absolut.
Also ich glaube auch, dass das so eine Demokratisierung ist. Also gerade dieses Thema Prime Video Streaming Ads ist was jetzt auch bei uns in unserem Kundensegment extrem viel Aufmerksamkeit gerade hat und wo wir jetzt viele Kampagnen starten. Aber ich finde, wenn man das dann gerade, also diese Demokratisierung, die da stattfindet, weil man eben nicht die hohen 6-7-stelligen Budgets braucht, um mal loszulegen, wie es vielleicht im klassischen linearen TV der Fall ist. Wenn man das dann noch zusammenbringt mit KI, weil ich auch nicht mehr eine riesengroße Werbeagentur brauche, die erstmal nach Südafrika fliegt, um da irgendwelche Shootings zu machen, sondern wenn ich heute auch meinen Spot über KI richtig hochwertig produzieren kann, ich glaube, die Kombination daraus ist dann wirklich stark. und bietet auch für jetzt kleinere Brands die Möglichkeit, nochmal so eine ganz andere Art von Advertising zu erschließen.
Genau, also weil ich kann ja das Targeting auch viel spezifischer machen, ne? Und in der Tat auch so Machine Learning Modelle, die dann auch die Gebots- und Taktungsstrategien optimieren für die Werbetreibenden. Da ist schon noch viel mehr möglich. Also da haben wir auch, den Datenpunkt habe ich mir noch organisiert von den Kollegen von Advertising. Also dort, wo solche Modelle schon eingesetzt werden, sind die Auslieferungs- und Interaktionsraten bis zu 25% höher und die Kosten pro Klick um circa 10-12% niedriger bei solchen Zielgruppen, die dafür modelliert worden sind. Das sind jetzt erste Daten, aber da wird noch viel kommen. Und ja, also ich kann natürlich trotzdem noch nach Cannes fliegen und dort Champagner trinken, aber vielleicht mache ich das dann für den Urlaub und in der Zwischenzeit macht die KI, ist sozusagen meine eigene Werbeagentur und macht das vielleicht schneller, besser, wird sich zeigen. Absolut.
Dann lass uns mal über ein anderes Thema sprechen, das hier in diesem Podcast ja so ein Evergreen ist, möchte ich sagen. Wir haben da häufiger drüber gesprochen, mit vielen Gästen haben wir drüber gesprochen, und das ist das Thema Internationalisierung als so großes Wachstumsfeld für viele der Verkaufspartner. Ihr habt da ja auch viele Initiativen gestartet, um es Verkaufspartnern noch einfacher zu machen, aus Deutschland herauszugehen, über ganz Europa, aber im Zweifel auch in die USA. Wie siehst du denn da so gerade den Markt?
Also ich finde, das ist nach wie vor eine der besten Möglichkeiten, seinen Wachstumskuchen zu vergrößern. Ja, und dass das insgesamt, das Branchenumfeld jetzt in den letzten 2 Jahren nicht leichter geworden ist, das ist ja kein Geheimnis. Und von daher muss sich natürlich jedes Unternehmen Gedanken machen, wo kommt denn jetzt zukünftiges Wachstum her? Gut, manche Unternehmen verzichten auch erstmal auf ein bisschen Wachstum, auch ganz bewusst, und konsolidieren sich erstmal, erhöhen die Profitabilität, aber ab irgendwann, irgendwo muss ja jedes Unternehmen auch über Wachstum nachdenken. Da ist geografische Expansion natürlich ein sehr relevanter Hebel. So, USA ist definitiv ein ernstzunehmender Schritt, also ernstzunehmend im Sinne von, das kann man jetzt nicht über Nacht einfach reinstolpern, das wird wahrscheinlich scheitern. Und da gibt es ja auch gute Beispiele aus unseren vergangenen Podcast-Folgen, wo Unternehmen da drüber berichten, manche sehr euphorisch, manche erzählen auch, wie sie in dem ersten Versuch erstmal ein bisschen gescheitert sind. Aber wenn ich jetzt in Deutschland etabliert und erfolgreich bin auf Amazon, wenn ich auch schon in Europa in dem einen oder anderen Land bei Amazon verkaufe oder Pan-EU mache, Pan-EU FBA, dann ist es für mich eigentlich der logische nächste Schritt, auch nach USA zu expandieren. Wir haben ja auch ein Team, was dabei unterstützt. Es gibt spezialisierte Agenturen, die dabei helfen können. Ihr macht es ja, glaube ich, auch mit Frontrow sehr aktiv. Und wir sehen auch ganz interessante Modelle, also auch zum Beispiel Hersteller, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr in Deutschland als Seller auf einem Marketplace aktiv werden wollen würden, die dann aber diese Möglichkeit zum Beispiel in USA auf .com nutzen, weil sie dort sagen, wir haben dort eigentlich sonst keine Präsenz, wir sind auch nicht im Handel irgendwie vertreten, im klassischen Handel, also warum probieren wir es nicht selber mal D2C über Amazon? Ja, und also das definitiv kann ich jedem, sagen wir mal, professionellen Unternehmen, was jetzt schon erfolgreich ist, auf Amazon in Europa als nächsten Schritt wärmstens empfehlen. Man darf aber auch nicht unterschätzen, die Länder, die wir von Amazon-Seite in Europa erst vor ein paar Jahren mit einer Webseite beglückt haben, also Holland, Belgien, Polen, Schweden, da geht auch noch viel. Und da reden wir halt teilweise, weil wir da mit der Webseite noch relativ jung sind, auch über dreistellige Wachstumsraten. Und ich glaube, wenn man sich so externe Tools anschaut, die immer so ein bisschen versuchen, das Amazon-Business zu analysieren, dann sieht man, glaube ich, schon, dass halt viele große, erfolgreiche Unternehmen bei Amazon in Deutschland zum Beispiel sind schon sehr, sehr lange dabei. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich schon so der kumulative Effekt von Customer Reviews, den Reviews aus dem Seller-Account, Search Ranks und so weiter sich aufbauen über Zeit. Also warum jetzt nicht mal relativ früh auch in Polen oder in Belgien dabei zu sein, kann man sich, glaube ich, schon auch fragen. Und zuletzt, was, glaube ich, für viele erstmal ein Bummer war, wie man im Englischen so schön sagt, ja, war natürlich der Brexit. Und dadurch haben viele auch, sind aus UK rausgegangen oder haben ihr Geschäft dort stark zurückgefahren. Aber wir haben jetzt hart dran gearbeitet, dass eigentlich UK wirklich wieder eine tolle Möglichkeit ist. Wir haben einen kompletten Zoll- und Versandservice, also Zollabfertigungsversandservice als Komplettlösung gebaut, jetzt auch seit diesem Jahr mit DHL. Und die Wachstumschancen sind da echt noch toll. Also es sind so UK-Zahlen, ja, von einer externen Firma, aber UK prognostiziert jetzt nächstes Jahr 43% Wachstum gegenüber 2022 im E-Commerce und ist, glaube ich, das zweit digitalisierteste Land der Welt, ja, im Sinne von E-Commerce-Anteil. Ne? Also gerade auch für, sag ich mal, deutsche Unternehmen und insbesondere, wenn ich früher mal in UK schon war, ich glaube, jetzt beginnt wieder der Zeitpunkt, wo ich das, mir das ernsthaft anschauen jetzt, sollte.
Hast du ja schon gesagt, ihr habt in den letzten Jahren auch immer wieder neue Märkte mit dazugenommen. Ein paar Blindspots gibt es ja aber noch in Europa. Können Verkaufspartner sich darauf einstellen, dass da in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren noch was kommt?
Ich würde sagen, ja. Wobei, das Ja muss man ein bisschen nuancieren, weil internationalisieren kann ich ja nicht nur, indem dann Amazon irgendwo eine neue Webseite aufmacht, sondern ich kann schon heute exportieren. Also viele Verkaufspartner kriegen ja auch Bestellungen aus Estland, Rumänien, teilweise aus der Antarktis. Und da wäre mein Tipp auch da nochmal zu schauen, tatsächlich habe ich überhaupt mein Geschäft mit für Export auch optimiert, habe ich überhaupt die entsprechenden Einstellungen, Versandeinstellungen, die ganzen Settings, die ich da machen kann, sind die alle so gesetzt, dass ich auch Exportbestellungen bekommen kann. Im Umkehrschluss, wenn ich das nicht will, kann ich das halt auch ausschalten. Also das ist auch eine Form. Ne? Aber in der Tat, also für uns ist auch geografisches Wachstum durchaus eine Priorität. Von daher können Verkaufspartner da schon, denke ich, auch positiv in die Zukunft schauen, dass da noch ein bisschen was kommt.
Okay, okay.
Eine meiner Lieblingsband sind übrigens die Dropkick Murphys.
Okay.
So, nächste Frage.
Alles klar. ich weiß ja, ich kriege ja von dir auch immer wieder mal E-Mails oder WhatsApp, wenn du, wenn wieder eine neue Folge rausgekommen ist und dir irgendwas besonders gut gefallen hat oder auch irgendwas mal nicht gefallen hat. Ich fand, wir hatten jetzt wirklich richtig starke Gäste so in den letzten 3-4 Monaten, wo ich teilweise vor dem Mikro saß und so gedacht habe, krass, Alter, das habe ich auch noch nicht gewusst oder das hätte ich nicht gedacht. Erzähl doch mal so ein bisschen, vielleicht welche Podcast-Folgen oder welche Gäste fandest du besonders spannend? Was war da für dich irgendwie neu? Und gab es da irgendwie Aha-Effekte?
Ja, gute Frage. Also ich denke, jede einzelne Folge hat was Besonderes und irgendwas dabei, wo man was lernen kann davon, ja, auf die eine oder andere Weise. In der Tat gab es aber zuletzt 2 Folgen, wo es mir ähnlich ging beim Zuhören. Und ich meine, ich höre ja viele Folgen tatsächlich nicht nur einmal, sondern auch öfter. Nehme da ja auch für mich und für unser Geschäft immer wieder Tipps und Anregungen auch mit raus. Aber ich fand die eine Folge mit der Ann-Christine Lipski, da kam ja, glaube ich, der Kontakt auch über dich. Interessant, ich kannte die Ann-Christine tatsächlich vorher noch nicht. Also viele andere Gäste habe ich entweder schon gehört oder kenne die persönlich, weil sie halt auch schon lange Verkäufer sind. Und einfach diese Story, ne, aus der Elternzeit, 4. Kind, dann nochmal Amazon-Business gestartet und einfach diese Energie, dieser Drive, und diese positive Einstellung, ja, und bis hin zu, das hat sie auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sehr, sehr klar nochmal betont, wie wichtig Netzwerken ist, wie wichtig, aber das nicht nur im Sinne von Cocktails trinken auf irgendwelchen Partys, sondern halt wirklich auch sehr, sehr gezielt und sich dort auch Expertenwissen übers Netzwerken holen. Und am Ende fiel, glaube ich, auch so eine Aussage, dass auch mit Amazon, ja, dass es ein People-Business ist. Und da ist wahnsinnig viel dran.
Ja, absolut. Ja, also ich fand das auch krass, dass sie da um die Welt fährt, um an irgendwelchen Mastermind-Gruppen teilzunehmen und immer noch mal so die kleinen Stellschrauben zu finden. Fand ich krass.
Ja, und die zweite Folge, das hatte ich allerdings auch so erwartet. Dann war es aber nochmal besser, die mit Michael Grinz von Bienenapotheke beziehungsweise Apo Health. Also was für eine David gegen Goliath Geschichte, ja. Und in dem Fall ist ja Goliath nicht Amazon, sondern der Michael hat ja klar erläutert, als damals eben so Anfang, Mitte der 2000er klar war, okay, da kriegen die lokalen Apotheken jetzt Konkurrenz durch große Online-Apotheken und da tut sich viel im Markt. Hat er das ja als sportliche Chance gesehen, den Verlust, den er vielleicht erleiden könnte, sein Geschäft mindestens mal auszugleichen online und hat dann ja suffisant gesagt, ja, das habe ich uns zigfache schon wieder ausgeglichen heute. Und ich fand es einfach so toll, weil es ein schönes Beispiel dafür ist. Ja, manche sehen halt in solchen Dynamiken, die dann passieren aufgrund neuer Technologien, aufgrund von Branchenveränderungen, vielleicht auch regulatorischen Veränderungen, sehen das als Bedrohung, ja, und versuchen nur dagegen anzukämpfen. Und dann gibt es halt andere, die sehen das halt als Chance und sagen, okay, gucke ich halt mal, was ich draus machen kann. Ja. Ja, und das ist einfach, also wahnsinnig toll und inspirierend. Also eine Unternehmergeschichte durch und durch.
Absolut. Und ich hatte das Gefühl, also er gefällt sich auch ganz gut, so in dieser Rolle, da so ein bisschen die Branche zu ärgern und so ein bisschen der zu sein, wo alle anderen Apotheker mit so einer Mischung aus, irgendwie sind sie sauer auf ihn. Und irgendwie sind sie auch neidisch und würden es eigentlich auch ganz gerne so machen. Also ich glaube, in dieser Rolle geht er auch so ganz gut auf. Und ich finde, das fand das auch eine super beeindruckende Unternehmergeschichte, muss ich sagen. Mhm. Ja. Jemand, der ja auch viel publiziert, noch nicht in diesem Podcast war bei uns, aber von dem ich viel lese, ist Jochen Krisch, ja, so eines der E-Commerce-Urgesteine, kann man, glaube ich, sagen, mit allem Respekt, der dahinter ist. Jochen hat jetzt neulich ja mal wieder so ein bisschen eine These in die Luft geworfen und sich gefragt, ob eigentlich, wie lange Amazon eigentlich das Retail-Geschäft, also das 1P-Geschäft noch betreiben will oder sollte, weil der Marketplace viel schneller wächst, weil es höchstwahrscheinlich profitabler ist, weil es viel weniger Kapital bindet. Wie guckst du da drauf? Also es ist ja genau, eigentlich ist ja genau dein Business.
Ich habe ja auch tatsächlich, ich konnte nicht anders als auf den Beitrag auf LinkedIn auch mal zu kommentieren, natürlich mit einem gewissen humorvollen Unterton auch. Und natürlich, ich habe natürlich die rosa Vereinsbrille des Marketplaces auf, ja. Aber was ich damals gesagt habe, und ich weiß nicht, ob das eine total bescheuerte Analogie ist oder eigentlich eine sehr relevante. Ich habe gesagt, Amazon Retail ist wie Cristiano Ronaldo. Ja? Es ist so, also wenn man mal die Analogie nimmt, der Amazon Store ist so ein Verein, ja, wo Cristiano Ronaldo, ich sag mal, gespielt hat, ja, also zu seinen Hochzeiten. Dann, es gibt viele, die ihn nicht mögen. Ja, es gibt auch viele Teamkollegen, in der Analogie wären das dann andere Verkäufer auf dem Marktplatz, die ihn vielleicht sogar hassen, aber er macht das gesamte Team, den gesamten Verein besser, und es führt auch dazu, dass die Teamkollegen, auch wenn sie ihn manchmal leiden, sicherlich versuchen, besser zu werden, weil sie einfach auch was versuchen, von ihm zu lernen. Und so ein bisschen aus meiner Sicht ist das auch eine Rolle von Amazon Retail im Amazon Store. Also man darf ja nicht vergessen, Amazon hat ja angefangen als Retailer. Es ist ja nicht so, dass wir mit einem Marketplace angefangen haben. Und deswegen sehen wir auch diese Bezeichnung Plattform. Amazon ist eine Plattform, der Marketplace eine Plattform. Die finden wir gar nicht so zutreffend. Wir sind ein Store. Und in diesem Store spielt Amazon Retail eine wichtige Rolle. Ja, von den Zahlen her eine etwas kleiner werdende Rolle. Also mehr als 60% der verkauften Produkte kommen mittlerweile von Marktplatzverkäufern. Und als ich angefangen habe, vor 13 Jahren, war dieser Anteil, glaube ich, bei 20-25%. Also irgendwas scheint da schon zu funktionieren. Irgendwas machen wir richtig, was auch dazu führt, dass immer mehr Verkaufspartner gute Verkäufe machen. Aber Retail ist natürlich, also der Ralf Kleber hat es mal vor langer Zeit, ich glaube auch in dem Podcast, so beschrieben mit dem amerikanischen Satz, we eat our own dog food. Soll heißen, es ist natürlich auch extrem hilfreich, wenn du selber in deinem eigenen Store derjenige bist, der halt die Standards setzt, der auch die Investitionen zum Teil tätigt, die dann nachher aber auch den Marktplatzverkaufspartnern zur Verfügung kommen. Und diese Funktion ist wahnsinnig wichtig. Ja, und das beste Beispiel ist FBA Fulfillment bei Amazon. Wir haben FBA nicht gegründet, weil wir den Marketplace haben und so gerne Logistik-Outsourcing betreiben, sondern FBA hat angefangen eben als Amazon-Fulfillment, um eben diesem Versprechen, dass wir super schnell und super zuverlässig liefern wollen, gerecht werden zu können. Und dann war es eine logische Konsequenz, wenn wir eben schon dritte Verkaufspartner in unseren Store einladen, dass wir denen diese Möglichkeit auch bieten, was natürlich aus Kundensicht total logisch und relevant ist. Ne? Und diese Funktion, die Latte zu setzen, den Qualitätsstandard zu setzen und zu versuchen, der beste Händler in dem Store zu sein, in Klammer, ich sage jetzt nicht, dass Amazon Retail immer der beste ist, aber das darf ich gar nicht als Marktplatzverantwortlicher. Na, aber das ist wahnsinnig wichtig. Und von daher, also du wirst jetzt keine Prognose von mir hören, weil ich habe auch die Glaskugel nicht für die Zukunft, aber meiner Ansicht nach sind diese Thesen, die springen ein bisschen zu kurz und die verstehen auch nicht so richtig, was uns wirklich antreibt. Die kommen mehr so aus der Perspektive, naja, es scheint ja schneller zu wachsen, der Marktplatzanteil wächst, vielleicht ist es auch profitabler und so weiter und so fort. Von daher wäre es ja nur, und mehr Marken wollen D2C machen und das wird dann halt so ein bisschen ins Extrem fortgeschrieben und ich glaube, wie immer, ne, ist es halt nicht ganz so.
Zumindest habe ich zum Thema, es wächst schneller und es ist profitabler, kein Dementi gehört von dir. Das lassen wir zumindest mal so stehen. Ein anderer Player, der jetzt seit einiger Zeit auch auf dem Platz steht und im Zweifel nicht in eurer Mannschaft, sondern eher auf der anderen Seite des Feldes, ist Temu. Also einer der asiatischen Player, der jetzt gerade also mindestens mal sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Das kann man, glaube ich, sagen. Gab jetzt ja neulich auch die OMR-Podcast-Folge, wo ich mit dem Alex Graf so ein bisschen drüber gesprochen habe, wie bullish man da sein sollte oder auch nicht. Pip Klöckner hat sich da ja sehr, sehr umfassend mit beschäftigt im Doppelgänger-Podcast. Ich bin mir sehr sicher, ihr beschäftigt euch da auch mit, im Sinne von Spielbeobachtung beim Gegner.
Ja, ich habe schon mitbekommen, du bist ja eher Teamglas halb leer.
Ja, genau, also ich bin zumindest nicht sehr bullisch.
Also je nachdem, wie man sieht, genau. Ja, also du wirst von mir jetzt keine auf Timo bezogene Aussage bekommen, weil wir sind primär kundenorientiert und weniger wettbewerbsorientiert. Das treibt uns auch an. Natürlich sind wir aber nicht naiv und leben auch nicht im luftleeren Raum. Ja. Es schickt sich gut an oder lässt sich gut an, wenn man jedem Marktsegment-Teilnehmer, jedem Wettbewerber auch gebührend Respekt schenkt. Ja. Aber ich kann so ein bisschen vielleicht darauf eingehen, wie wir so grundsätzlich in solchen Situationen nachdenken, handeln, agieren. Ja. Also da ist zum einen natürlich immer die Frage, mal angenommen, diese ganzen Entwicklungen, diese ganzen Zahlen würden wirklich stimmen, woran kann es denn eigentlich liegen? Ja, also was scheint da zu funktionieren? Was machen die denn anders? Und ich glaube, man darf da auch nicht immer nur über Temu sprechen. Da gibt es ja Shein, da gibt es TikTok-Commerce, da gibt es jetzt einige weitere Player, die dieses Modell ja auch versuchen zu machen. Und dieses Modell, auch wenn sie es jetzt schon weiterentwickelt, ist ja, und das ist wiederum was Interessantes dabei, dieses Fully Managed Modell. Also was sozusagen so eigentlich ein Marketplace-Modell irgendwo im Kern, aber dann halt alles durchgemanagt, ja. Also ja, da gibt es irgendwie Produzenten und Seller, aber eigentlich machen die so gut wie gar nichts mehr selber. So, und jetzt kann man sich natürlich schon überlegen, wenn man einfach mal reflektiert, so wie machen wir denn den Marketplace und so weiter, ist da irgendwas dabei, worüber wir vielleicht auch mal nachdenken sollten? Und in bester Amazon-Manier gucken wir uns das schon an, versuchen davon auch zu lernen und werden uns auch vorbehalten, vielleicht ein bisschen rumzuexperimentieren. Ja? Was genau? Let's see. Aber man muss es in jedem Fall ernst nehmen. Auf der anderen Seite, was uns immer gut gestanden hat, und das wird auch weiterhin so sein, wir beschäftigen uns primär weiterhin damit, was wir besser machen können für unsere Kunden, was wir besser machen können für unsere Verkaufspartner. Und das treibt uns im Wesentlichen.
Ja, okay.
Nee, ansonsten, also ich meine, die größte Neuigkeit, die habe ich ja zu Beginn schon genannt, am 24.04. haben wir endlich auch den sogenannten Account Health Assurance gelauncht, also den Schutz der Verkäuferleistung. Etwas, was ich ja auch schon letztes Jahr, ich glaube im Frühjahr oder so, angekündigt hatte, dass wir das machen wollen. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil wir tatsächlich noch so einige EU-spezifische Compliance Use Cases damit abbilden mussten, was da gar nicht so trivial ist. Ne? Aber vielleicht mal, was heißt das eigentlich? Also im Wesentlichen ist dieser Schutz der Verkäuferleistung ein Programm und ein Versprechen, wo wir professionellen Verkäufern, die sich dafür qualifizieren, sagen, wenn Probleme auftreten, die bislang zu einer Suspendierung des Accounts hätte führen können, dass wir diese Suspendierung des Accounts erstmal nicht vornehmen, solange der Verkäufer daran mitarbeitet, mit uns in den nächsten 72 Stunden wirklich die zugrunde liegende Problematik zu lösen. Und wir auch quasi also proaktiv versuchen, den Verkäufer darauf hinzuweisen und auch anzurufen. In Klammer, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Verkäufer, um sich dafür zu qualifizieren, auch wirklich eine Notfallkontaktnummer in Seller Central hinterlegt haben. Weil wenn wir keine Kontakttelefonnummer haben, dann kann das entsprechende Team sich auch nicht melden. Ja, ist aber tatsächlich so, dass das viele Verkäufer noch nicht haben. Also von daher, liebe Verkäufer, die ihr dazu hört, wenn ihr das nicht habt, macht das bitte. Und dann gibt es natürlich schon eine andere Voraussetzung, die eben wichtig ist, das sogenannte Account Health Rating. Also das ist dieser Score von 0 bis 1000 mit der Ampellogik auf der Verkäuferleistungsseite in Seller Central. Da muss der Wert 250 oder besser sein in den letzten 6 Monaten. Und ich darf nur 10 Tage konsekutiv haben, wo dieser Wert runterfällt. Wenn es mehr ist, also wenn ich jetzt 11 Tage hintereinander unter dem Wert von 250 falle, dann fliege ich erstmal aus der Account Health Assurance raus. So. Und was man, glaube ich, sagen muss, und ich sehe auch die Reaktionen im Seller Central, im Seller Forum, auf LinkedIn und so weiter. Ich glaube, generell begrüßen das die Verkaufspartner, weil es natürlich schon ein starkes Versprechen unsererseits ist und ich glaube auch ein bisschen, ja, Peace of Mind gibt, dass jetzt nicht einfach so mit meinem Account was passieren kann, wenn ich Teil dieses Programms bin. Aber natürlich gibt es schon auch noch Ausnahmen, wo wir trotzdem einen Account direkt suspendieren müssen. Und das sind dann halt solche Fälle, wo es wirklich um illegale Aktivitäten, betrügerische Aktivitäten, Verstoß gegen Recht und Gesetz geht. Das sind das sind die wesentlichen Fälle. Also Beispiel, wenn irgendwas mit der Umsatzsteuernummer nicht in Ordnung ist und wir Hinweise darauf bekommen, dann müssen wir halt erstmal sofort agieren. Oder irgendwelche, aber das sind wirklich, ist, glaube ich, sehr, sehr schwarz-weiß in dem Sinne. So, ansonsten gilt das Versprechen, dass wir gemeinsam daran arbeiten und dass daher eben auch die Verkäufer, die sich dafür qualifizieren, die Gewissheit haben, dass sie erstmal auch die Chance bekommen, daran zu arbeiten und nicht wie in der Vergangenheit im Zweifel erstmal suspendiert werden. In Klammer, da muss meistens schon was anderes vorgefallen sein. Ja. Genau, und von daher, das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Verbesserung. In Klammer, läuft auch schon eine ganze Weile im Hintergrund. Also jetzt nicht so, dass sich da auf einmal von heute auf morgen die Welt irgendwie komplett verändert. Und auch Verkäufer, die müssen jetzt nicht 6 Monate warten, bis sie sich dafür qualifizieren, sondern wir haben das quasi zurückdatiert.
Okay, ja. Und muss ich mich dafür nochmal separat registrieren oder anmelden? Oder laufe ich da automatisch rein, sobald ich über diesem 250er-Score bin?
Man läuft da automatisch rein und es wird einem, und wie gesagt, ich muss die Notfallkontaktnummer hinterlegt haben als weitere Voraussetzung. Und dann wird es einem auf der Verkäuferleistungsseite auch direkt angezeigt. Sehr, sehr visibel. Also sollte eigentlich jetzt niemand übersehen.
Ja, okay. Also das auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher, ein Update, was für viele Verkaufspartner hilfreich ist, wo viele sehr dankbar für sein werden. Was habt ihr noch so im Köcher?
Ja, wir haben einige Neuerungen auch gelauncht speziell für Markeninhaber, für Brand Owner. Zum Beispiel eine ganze Reihe an neuen KPIs, die auch relevant sind, wo uns auch Markeninhaber gesagt haben, hey, wäre gut, wenn wir das auch auf Amazon bekommen würden. Also zum Beispiel Branded Search Ratio, also wie viele Kunden haben denn nach konkret deiner Marke gesucht, dann die Sternebewertung auch auf Markenebene, also wirklich für die Marke, wie ist da sozusagen mein Sternerating, nicht nur auf dem Verkäuferkonto an sich, Conversion-Rate, aber auch sowas wie Repeat-Customer-Ratio, also Wiederkaufsrate im Deutschen. Damit kann, glaube ich, jede Marke sich noch ein bisschen genauer anschauen, wie ist denn so meine Performance auf Amazon. Dann, was ich sehr klasse finde und was auch guten Anklang findet, sind die sogenannten maßgeschneiderten Promotions, also im Englischen Brand-Tailored Promotions, wo ich bestimmte Kundensegmente mit einem Discount oder einem Coupon targeten kann. Also zum Beispiel meine High Spender oder, was ich sehr relevant habe, wenn Kunden etwas in den Warenkorb gelegt haben und dann aber nicht gekauft haben, also Warenkorbabbrecher. Also ich kann einen Coupon schalten insgesamt, ich kann einen Deal schalten insgesamt, aber so kann eine Marke eben noch das ein bisschen stärker fokussieren auf gewisse Zielsegmente, wo dann vielleicht auch der ROI dieser Aktion noch ein besserer ist. Genau. Und dann gibt's noch ein paar Veränderungen, die kommen aber erst im Oktober, glaube ich, September, Oktober beim Weinprogramm. Weinprogramm ist ja unser Kundenrezensionsgenerierungsprogramm. Da haben wir es jetzt so gemacht, dass man für die ersten 2 Weinrezensionen gar nichts bezahlen muss. Dann von 3 bis 10 Rezensionen zahlt man, glaube ich, interessanterweise gar nicht den Euro-Wert im Kopf, aber sind, glaube ich, 60 British Pounds, kann sich jeder umrechnen. Also ein bisschen günstiger und eben auch nur, man zahlt auch nur was, wenn man wirklich eine Rezension bekommt, in den, ich glaube, 90 Tage sind es. Ne? Also auch da, ja, Wein kostet ein bisschen was, kostet auch uns ein bisschen was, das Ganze so zu organisieren, aber auch da sozusagen haben wir die Eintrittsschwelle noch ein bisschen attraktiver gemacht.
Okay, dann ein Thema, was ja im Moment gerade so durch die E-Commerce-Welt geht, ist so das ganze Verschwinden der Quick-Commerce-Anbieter, die so aus dem Markt rausgehen. Ich erinnere, dass in dem Gespräch mit der Bienenapotheke wir so ein bisschen gesprochen haben über Apotheken, Arzneimittellieferungen, die ich gerne ja sofort haben will, im Zweifel auch aus der Apotheke. Mhm. Da gab es ja, glaube ich, so ein paar Wünsche. Gibt's in die Richtung was passieren wird?
Also vor einiger Zeit, und das hat auch, glaube ich, der Michael Grinz erwähnt, dass er das macht, haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, dass auch Verkäufer, die selber versenden, also MFN, wie wir es nennen, und FBM, wie es die Seller-Community nennt, Fulfilled by Merchant, Same-Day-Delivery machen können. Ja, also muss ich in meinen Versandeinstellungen entsprechend hinterlegen. Ich muss mich natürlich auch darum kümmern, dass ich mit meinem Versanddienstleister das auch so abstimme, dass es auch wirklich funktionieren kann. Also es macht jetzt keinen Sinn, Same Day anzubieten und dann in 50% der Fälle wird der Artikel halt leider doch erst in 3 Tagen geliefert. Das fördert nicht gerade das Kundenvertrauen. Aber wenn ich das hinkriege, dann ist es jetzt auch eine Möglichkeit, dass eben Verkäufer an der Möglichkeit, Same Day teilzunehmen, partizipieren können. Und kann auch ein Vorteil sein, wenn man eh darauf abzielt, die Prime Eligibility Kriterien zu erreichen zu wollen, also wirklich sich für das Prime-Programm zu qualifizieren. Da spielen solche Kriterien wie eben eine gewisse Liefergeschwindigkeit für Eintages-, Zweitages-, Viertageslieferung einzuhalten und dann eine gewisse Lieferpünktlichkeit. Da kann das auch ein Baustein sein. Und ich weiß, okay, ich kriege das eh hin und dann optimiere ich nochmal sozusagen den Geschwindigkeitsaspekt durch die Einstellung von Same Day. Also kann vielleicht da auch nochmal helfen. Muss sich jeder selber anschauen, aber ne, ist auch wieder sowas, wo man, glaube ich, nicht einfach reinstolpern sollte, sondern sich schon genau überlegen, habe ich die operativen Fähigkeiten, habe ich auch einen Transportdienstleister am Start und vor Ort hier, wo ich halt nun mal sitze als Unternehmen, der das auch leisten kann.
Wir wären nicht in diesem Podcast gemeinsam und wir wären nicht in Deutschland und der EU, wenn wir nicht bestimmt auch wieder ein paar, sag ich mal, regulative Änderungen hätten oder Announcements, die es zu machen gibt. Auch das war ja in der Vergangenheit immer Teil auch dieses Podcasts, dass es ein paar Dinge gibt, an die sich Verkaufspartner auch anpassen müssen, wo es neue Anforderungen gibt, die wichtig sind, um Accounts auch nicht suspendieren zu müssen, um da immer voll compliant zu sein. Was sind da so die großen administrativen Themen, die gerade bei euch rumschweben?
Ja, korrekt. Sehr wichtige Themen. Also eines, was seit mehreren Monaten noch mehr Relevanz gewonnen hat, ist, also eigentlich so eine Kombination aus, das nennt sich DAC-7, DAC-7 und der sogenannten Deemed Reseller-Gesetzgebung, also beides so Unternehmensinformationen / Umsatzsteuer-Themen. Deemed Reseller gibt's schon länger, seit 2021, aber beide haben im Kern gemeinsam, dass wir als Marktplatz verpflichtend dazu aufgefordert sind, eben gewisse Unternehmensinformationen abzufragen über unseren Verkäufer. Wir müssen auch wirklich den Sitz nachweisen. Also wir müssen bestimmen, ist das Unternehmen in der EU etabliert oder eben nicht, und müssen auch gewisse Daten übertragen. Ja, und von daher, ich weiß, dass sich manche Verkäufer da immer aufregen darüber, warum Amazon sowas überhaupt macht, warum wir so viele Informationen abfragen. Wir haben tolle Selfie-Fotos bekommen von, guck mal, hier ist mein Büro, ich bin in Pforzheim, das ist das Stadtwappen von Pforzheim, mich gibt es wirklich, ja, verstehe ich, aber man muss sich halt auch in die Lage versetzen, dass wir sozusagen das objektiv auch nachweisen müssen, dass wir da auch überprüft werden tatsächlich, ja, und dass wir natürlich auch glaubhaft vermitteln müssen, dass wir sehr, sehr ernst das Ganze auch betreiben und hinterher sind und nicht einfach auf Zuruf, ja, den kenne ich ja, der wurde tatsächlich in Pforzheim agieren. Ne? Also von daher, ich weiß, das ist manchmal sehr viel wahrgenommene Friction, aber es ist nun mal nötig. Und ich würde auch sagen, dass jedes vernünftige, professionelle Unternehmen diese Informationen auch bereitstellen können sollte. Und ja, ich weiß, wir haben da vielleicht auch in der Kommunikation, hätten wir ein paar Dinge noch anders machen können, haben da relativ viel auf einmal abgefragt. Da ist ein bisschen was schiefgegangen. Aber so, mir geht es um die Grundintention, dass man versteht, wir müssen das einfach machen. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Dann was kommt, ganz, ganz wichtig, Batterieverordnung. Ich glaube, 18. August ist da die Deadline. Also Batterieprodukte oder Produkte, wo eine Batterie eingebaut sind, da muss eine CE-Kennzeichnung nachgewiesen werden und eben eine in der EU verantwortliche Person angegeben werden, Responsible Person. Und ähnliche Anforderungen gibt es dann auch weitreichend mit der General Product Safety Regulation, GPSR. Die kommt im Dezember. Im Prinzip für alle ja nicht Lebensmittelprodukte, kann man sagen, und auch da Responsible Person für CE, für Produkte, die eine CE-Kennzeichnung bedürfen, und entsprechende Produktsicherheitsinformationen und Datenblätter, die wir hier einsammeln müssen. Das ist schon im Gange. Wir fragen schon jetzt ab, also auch da Appell an alle Verkaufspartner, wenn dort ein Aufruf stattfindet, per E-Mail in Seller Central, bitte rechtzeitig reagieren. Wir machen leider immer wieder die Feststellung, dass, obwohl monatelang darauf hingewiesen wird, da kommt eine Deadline, ab der wir dann leider potenziell Verkäuferkonten sperren müssen, weil diese Anforderungen nicht vorliegen oder Produkte sperren müssen von diesen Verkäufern, wird bis zum letzten Drücker gewartet oder ist immer noch nicht gemacht. Also ist ein ernstes Thema, ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, dass es diese Gesetze gibt, haben ja alle irgendwie eine gute Intention, ist natürlich sehr viel bürokratischer Aufwand für die Verkaufspartner und auch für uns, aber kann man, glaube ich, alles erfüllen. Ja, und von daher, bitte, bitte machen.
Okay, also auch administrativ gibt es ein bisschen was zu tun bei allen Chancen, die sich auch bieten. Jetzt haben wir wieder eine gute Dreiviertelstunde rum. Worüber haben wir noch nicht gesprochen? Was liegt dir noch auf der Schöberlschen Seele, was wir heute noch loswerden wollen an alle Verkaufspartner, die zuhören?
Ach, ehrlicherweise mehr so eine Zusammenfassung dessen, über was wir eigentlich gesprochen haben, so ein bisschen als Appell nach vorne, ne? Appell an die Verkaufspartner. Also ich glaube, wir sind immer noch in der Phase, das gilt für jedes Unternehmen, wo noch viel Unsicherheit herrscht und wo wirklich Attention to Detail, operative Exzellenz, Effizienzsteigerung auch im Eigengeschäft eine sehr große Rolle spielen. Ja? Und ich kann da jetzt bestimmten Unternehmen keinen konkreten Tipp geben, was sie da jetzt konkret machen sollen. Aber wir sehen schon, dass die Verkaufspartner, die da ihre Hausaufgaben gemacht haben in den letzten 1,5 Jahren, jetzt eigentlich konsistent berichten, dass sie jetzt wieder auf dem Wachstumspfad sind, dass sie auch profitables Wachstum generieren können. Also ich glaube, das ist etwas, was noch weiter relevant sein wird. Ja, dann, wir haben über Generative AI kurz gesprochen. Ich glaube, jedes Unternehmen, jeder Verkaufspartner muss sich damit beschäftigen, ob das jetzt anhand der Tools ist, die wir selber schon zur Verfügung stellen oder die es da draußen eben im Marktumfeld gibt. Das ist, also unser weltweiter CEO hat es neulich auch so betont, dass wahrscheinlich Generative AI ein ähnliches disruptives und Innovationspotenzial hat wie damals das Internet. Ja, also wenn man sich jetzt anschaut, was für uns jetzt alle normal ist, dass ich irgendwelche TikTok-Videos mir anschaue oder da was kaufen kann und so ein Ding namens Smartphone habe, mit dem ich irgendwie die Champions League streamen kann oder wie auch immer. Also alles undenkbar im Jahr 1992, sage ich mal. Ne? Und wahrscheinlich wird es mit Generative AI ähnlich sein. Also da muss man sich damit beschäftigen. Und dann zuletzt eben genau diese Themen Compliance und auch Account Health. Also auch wenn man in Account Health Assurance ist, dann trotzdem eben gucken, dass man nicht rausfliegt. Da muss man weiter eben dranbleiben. Oder auch wenn man so kurz unterhalb der Schwelle ist, dieses Werts. Also wenn ich weiß, dass ich bei 211 bin, ja, dann wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, dass ich alle Anstrengungen mache, eben Themen, die da noch zu lösen sind, die noch zu adressieren sind, die dann auch alle auf der Verkäuferleistungsseite stehen, eben angehe, sodass ich Teil dieses Programms auch werde. Und genau, und ansonsten einfach weiter fleißig Feedback an uns, wie immer, auf den diversen Kanälen, ob über die Account-Management-Teams, über die Seller-Foren, direkt an mich auf LinkedIn, wie auch immer. Also wir haben ja zig Kanäle. An Kanälen mangelt es nicht und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wir hören weiter zu. Also definitiv und auch Themen, die jetzt zuletzt etwas heißer diskutiert worden sind, wie zum Beispiel auch bei den Änderungen der FBA-Gebühren, wo wir einerseits in Deutschland die normalen Gebühren nicht angehoben haben. Auf der anderen Seite, wenn man an Pan-EU-FBA teilnimmt, jetzt so eine Low-Inventory-Gebühr eingeführt haben, ne, was am Ende dazu beitragen soll, dass wir das Sortiment optimal verteilen können in international und auch nah an der Kundennachfrage. Ja. Oder auch diese Dimensional Weight Fee-Änderung, die wir letztes Jahr gemacht haben. Da gibt es ganz viel Feedback und ich kann nur bestätigen, wir beschäftigen uns super intensiv damit. Ich kann noch nichts versprechen, ob und was wir da ändern werden, aber es ist auch bei uns intern ein heißes Thema. Und das Feedback ist daher wahnsinnig wichtig. Also bitte gerne weiterhin fließen lassen.
Sehr gut. Vielen Dank auch, dass du so regelmäßig dann in diesen Podcast kommst, um da einfach Updates zu geben und dieses Feedback ja auch einzufordern. Ich glaube, das ist angekommen. Ich habe von vielen gehört. Es stimmt tatsächlich, also dich gibt es auf LinkedIn und wenn man dir schreibt, dann kriegt man noch eine Antwort. Ich glaube, es gab ein Beispiel, vielleicht kann man das noch erzählen. Es gibt ja in Berlin, gibt es ja die Jungs und Mädels von Einhorn, die die Kondome herstellen und die dann, glaube ich, ja angefangen haben, Balkon-Solarkraftwerke herzustellen und dann sind sie da von irgendwem verklagt worden wegen des Namens und dann habe ich gesehen, du hast kommentiert, ja, einfach Mund abwischen, umbenennen in Zweihorn und weitermachen. Und genauso haben sie es dann ja auch gemacht. Und ein paar Tage später meldete sich dann das Team von Einhorn über einen Umweg bei mir, weil irgendwie deren Account gesperrt wurde. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, ihr wisst doch, der Markus Schöber kennt euch, der hat ja schon unter eurem LinkedIn-Post kommentiert. Einfach mal anschreiben. hier ist die E-Mail, hier ist der LinkedIn-Kontakt. Und tatsächlich, ich weiß nicht, Ob du da gezaubert hast, ich weiß nur, dass 3 Tage später ich eine Mail bekam, hey, vielen Dank, Account ist wieder frei. Also von daher, du bist ansprechbar, bist da tatsächlich aktiv und gibst hier immer wieder Updates im Podcast. Vielen Dank dafür und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut und ja,
bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.